Ihr lieben Täuflinge, liebe Gäste, wir wollen diese Tauffeier beginnen, indem wir etwas aus der Bibel, aus Gottes Wort betrachten wollen, was auch mit dem Thema Taufe natürlich zusammenhängt. Ja, für dich, Simeon und Kai, ist ja die Bibel, das Wort des lebendigen Gottes, auch die Richtschnur des Glaubens und des Lebens. So wie für uns, wir versuchen, mit Gottes Hilfe nach der Bibel, nach dem Wort Gottes zu leben. Und auch, dass wir diese Tauffeier haben, geht eigentlich zurück darauf, dass die Taufe in dieser Form eigentlich auch in der Bibel geboten ist, in der Bibel von dem Herrn Jesus selbst und von seinen Aposteln eigentlich auch bestimmt wurde als ein Zeugnis, als ein Schritt, den jeder tun sollte, der an den Herrn Jesus Christus gläubig geworden ist. Und so wollen wir miteinander einmal die Apostelgeschichte aufschlagen. Dort finden wir im 8. Kapitel eigentlich eine sehr interessante und bewegende Begebenheit, in der auch, glaube ich, der Sinn und Zweck der Taufe recht deutlich wird. Die Apostelgeschichte, die von Gott gegebene Geschichte der ersten Christen, die Geschichte, wie sich das Evangelium, die Rettungsbotschaft von Jesus Christus ausgebreitet hat, von Jerusalem über Samaria und Judäa bis an die Enden der Erde. Und ein ganz wichtiger Abschnitt in dieser Geschichte des Evangeliums, den finden wir ab Vers 26 in Apostelgeschichte 8 berichtet. Ich möchte einmal die ersten Verse lesen. Ein Engel des Herrn aber redete zu Philippus und sprach. Philippus war einer der Gläubigen, die in besonderer Weise dem Herrn Jesus gedient hatten in der ersten Gemeinde in Jerusalem. Und er hatte eine Berufung, das Evangelium, die Rettungsbotschaft von Jesus Christus weiterzugeben. Und wir sehen hier, wie Gott ihn gebraucht. Redete zu Philippus und sprach, steh auf und wandere nach Süden auf der Straße, die von Jerusalem nach Gaza herabführt. Diese ist einsam. Und er stand auf und machte sich auf den Weg. Und siehe, da war ein Äthiopier, ein Kämmerer und Gewaltiger der Kandake, der Königin der Äthiopier, welcher über ihren ganzen Schatz gesetzt war. Dieser war gekommen, um in Jerusalem anzubeten. Und nun kehrte er zurück und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Da sprach der Geist zu Philippus, tritt hinzu und halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hinzu und hörte ihn den Propheten Jesaja lesen. Und er sprach, verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach, wie kann ich denn, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Vielleicht erst einmal soweit. Wir finden hier etwas ganz Bemerkenswertes. Dieser Äthiopier, das war also ein Heide, der nicht zu dem Volk Israel gehörte, der eigentlich gar kein Verhältnis zu dem heiligen Bundesgott des israelitischen Volkes haben sollte. Aber ganz offensichtlich gehörte er zu den Menschen damals unter den verschiedenen Völkern, die innerlich unzufrieden waren mit ihrem Leben, auch mit ihrem religiösen Leben. Alle Menschen damals waren religiös. Letztlich sind es auch alle Menschen heute, selbst die, die sagen, wir sind Atheisten. Letztlich sagt die Bibel, wenn wir den lebendigen Gott nicht anbeten, dann beten wir irgendwelche Götzen an, irgendwelche falsche Götter in unserem Leben. Und dieser Äthiopier war sicher bekannt mit vielen Götzen. Er hatte vielen Götzen geopfert, er hatte Gebete gebracht, so wie eigentlich jeder religiöse Mensch betet zu den Gottheiten, denen er vertraut. Und irgendwo war er enttäuscht worden. Irgendwo war er in eine innere Suche gekommen, in eine Suche nach dem wahren Gott. Und diese Suche hat ihn ausgerechnet nach Jerusalem geführt. Dort, wo der Gott Israels sich offenbart hatte, dem auserwählten Volk Israel. Und dort war er in Kontakt gekommen mit den Heiligen Schriften. Es ist zu vermuten, dass er sie in einer griechischen Übersetzung gelesen hat. Ich weiß nicht, ob er Hebräisch gelernt hat für seine Suche. Manche tun ja auch das. Auf jeden Fall hat er irgendwo gespürt, dieser Gott Israels, das ist der wahre Gott. Bei dem kann ich das finden, was ich bei meinen Göttern nicht gefunden habe. Und das hat ihn dazu gebracht, eine teure, lange, aufwendige Reise zu machen, zu einem religiösen Fest der Juden nach Jerusalem zu gehen. Und er hatte dort sicher auch einiges Geld aufgewandt, um eine Schriftrolle mitzunehmen. Die Schriftrolle des Propheten Jesaja aus dem Alten Testament. Und was ich nun interessant finde, Dieser Mensch war auf der Suche nach Gott. Aber hier sehen wir etwas ganz anderes. Wir sehen, dass der lebendige, heilige Gott, der alle Menschen geschaffen hat, der Milliarden Menschen kennt, dieses ganze Gewimmel von Menschen, dass er einen einzigen Menschen im Sinn und auf dem Herzen hat. Es gab bestimmt Tausende, denen der Philippus das Evangelium hätte verkündigen können. Aber Gott sagt hier, zu diesem einen Mann, zu dem geh hin. Woher kommt das? Wisst ihr, die Bibel sagt, dass das Angesicht Gottes über jedem Menschen wach ist und offen ist und das Herz des Menschen sieht bis in die letzten Verästelungen und Tiefen. Und Gott sucht solche, die ihn suchen. Und bevor jemand Gott sucht, hat Gott ihn zuerst gesucht. Das ist ein Geheimnis. Aber darum geht es, dass Gott selber Menschen zieht, Menschen anspricht, ihnen irgendwo auch ins Herz gibt, nach der Wahrheit und nach dem wahren Leben zu suchen. Und das war bei diesem Mann der Fall. Und er hat einen seiner treuesten Diener, der Herr Jesus selber hat einen seiner treuesten Diener genau zu diesem Mann geschickt und hat ihm gezeigt, wo er ihn trifft. Und da kommt das Nächste. Wenn wir mit dem lebendigen Gott in Berührung kommen wollen, dann müssen wir die Bibel lesen. Gott offenbart sich heute nicht durch Visionen, durch Träume, durch irgendwelche übernatürlichen Dinge, obwohl er immer ein Gott ist, der Wunder tut. Sondern Gott hat sich geoffenbart durch sein Wort. Durch die Worte der Propheten des Alten Testaments und der Apostel und Propheten des Neuen Testaments. Wenn wir den Propheten Jesaja lesen, dann spricht der lebendige Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde zu uns. Wenn wir zum Beispiel die Apostelgeschichte oder das Johannesevangelium lesen, dann spricht der lebendige Gott zu uns und zeigt uns etwas in unserem Herzen. Wisst ihr, die Bibel ist ein besonderes Buch. Wenn wir die Bibel lesen mit einem offenen Herzen, dann spricht Gott durch die Bibel zu uns. Es hat schon manche Skeptiker gegeben, die haben gebetet, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann zeig dich mir und sprich zu mir. Und dort, wo diese Menschen die Bibel gelesen haben, da haben sie es so oft erlebt, dass genau das geschehen ist. Ist auch interessant. Ja, meine Frau, die hatte eine große Not in ihrer Kindheit, eine sehr, sehr schwierige Kindheit. Und als kleines Kind, ich weiß nicht, mit 8, 9 Jahren, hat sie gesagt, Gott, wenn es dich wirklich gibt, ich will dir mein Leben übergeben, wenn du mir hilfst. Gott hat geholfen. Und ein Jahr später kam ein gläubiger Student genau in das Stadtviertel in Wangen im Allgäu, wo meine Frau gelebt hat als Kind. Und er hatte es auf dem Herzen, eine Jungschar anzufangen, eine Jugendarbeit, christliche Jugendarbeit für Kinder. Und eine der ersten Kinder, die dorthin kam, war meine Frau. Und sie durfte sich im Alter von 9 Jahren auf einer Jungschar-Freizeit zu Jesus Christus bekehren. Und wisst ihr, ich glaube, ganz ähnlich wie Gott den Philippus da auf diese Straße gesandt hat, hat Gott diesen jungen Mann genau in diesen Platz gesandt, wo da ein Kind war, das gesagt hat, Gott, wenn es dich gibt, ich will dich kennenlernen, ich will mein Leben dir geben. Und das ist ein Gebet, das erhört Gott heute noch. Und wenn wir mit einem offenen Herzen die Bibel lesen, dann redet der lebendige Gott zu uns und zeigt uns Dinge aus unserem Herzen, aus unserem Leben und zeigt uns vor allen Dingen die eine Person, durch die er unser Leben verändern möchte. Und davon redet jetzt der nächste Abschnitt. Wir wollen mal weiterlesen. Also der Äthiopier hat die Bibel gelesen, den Propheten Jesaja, aber er hat es nicht so recht verstanden, was er gelesen hat. Vers 32, die Schriftstelle aber, die er las, war diese. Wie ein Schaf wurde er zur Schlachtung geführt. Und wie ein Lamm vor seinem Scherer stumm ist, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Gericht aufgehoben. Wer will aber sein Geschlecht beschreiben? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Da wandte sich der Kämmerer an Philippus und sprach, ich bitte dich, von wem sagt der Prophet dies? Von sich selbst oder von einem anderen? Da tat Philippus seinen Mund auf und begann mit dieser Schriftstelle und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. Ja, von wem spricht der Prophet Jesaja? Er spricht von einer Person, die er unmöglich kennen konnte, denn er hat 600 Jahre vor Jesus Christus gelebt. Und doch hat der Prophet Jesaja durch den Geist Gottes genau das vorhergesehen, was 600 Jahre später in Jerusalem passieren würde. Dass nämlich ein ganz ungewöhnlicher Mensch auftreten würde. von Gott gesandt. Ein Mensch, der zugleich der Sohn Gottes, Gott selbst ist und wahrer Mensch. Ein Mensch, der völlig anders war als die anderen. Und dass dieser Mensch sein Leben opfern würde für die Schuld und Sünde anderer Menschen. Ich möchte einmal ein paar Verse aus dem Propheten Jesaja aus diesem 53. Kapitel lesen, das der Eunuch, der Kämmerer, auch gelesen hatte. Da lesen wir von dem Herrn Jesus. Vers 3. Verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Für wahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unsere Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Das ist Evangelium. Evangelium ist so ein Fremdwort. Evangelium heißt eigentlich die frohe Botschaft, die Botschaft von der Errettung, die Botschaft, dass wir Errettung, Hilfe, ein neues Leben haben dürfen durch Jesus Christus. Und das, was der Prophet da vorhergesagt hat, das ist eben in Jesus Christus geschehen. Und das hat der Philippus bezeugt, dass Jesus Christus der von Gott gesandte Retter und Erlöser ist. Der unsere Schuld auf uns, auf sich nahm, die uns von Gott getrennt hat und die uns in Gericht und ewigen Tod gebracht hätte. Er hat diesen Tod für uns erlitten am Kreuz auf Golgatha. Sein Tod war ein Sühnopfer. Ein Opfer, das unsere Schuld weggenommen hat für jeden, der an den Herrn Jesus glaubt. Und das ist diese Botschaft, die auch heute noch verkündigt wird. Und die auch heute noch, wenn wir sie annehmen, Menschen aus der Gottesferne hineinbringt in eine wunderbare Beziehung mit dem lebendigen Gott und mit dem Herrn Jesus Christus. Wir dürfen Frieden im Herzen haben, Vergebung der Schuld. Wir dürfen wissen, dass wir nunmehr als Kinder Gottes eine herrliche Gemeinschaft mit unserem himmlischen Vater haben, der zugleich der Gott ist, der Himmel und Erde geschaffen hat, der Himmel und Erde regiert. Diese Dinge, die gehören zu dem Evangelium, zu dieser Botschaft dazu, die der Philippus verkündet hat, diesem Kämmerer. Er hat ihm gezeigt, wenn du an den Herrn Jesus glaubst, wenn du dein Leben dem Herrn Jesus völlig anvertraust, dann wird er deine Schuld von dir nehmen und wird dir seinen Geist und ein neues Leben ins Herz geben. Und du wirst Gemeinschaft haben können mit dem Gott, den du gesucht hast, dem Gott Israels, dem wahren Gott. Und du wirst erlöst sein, errettet, befreit von Sünde, von Satan, von finsteren Mächten, von Bedrückungen, von all diesen Dingen macht der Herr Jesus frei. Und da geschah etwas im Herzen dieses Mannes. Dieser Mann hat geglaubt. Dieser Mann hat den Schritt vollzogen, sein Leben radikal und ganz dem Herrn Jesus anzuvertrauen. So wie es auch ihr beide, Simeon und Kai, und wie es auch viele hier in diesem Raum getan haben. Und er hatte dann ein Bedürfnis. Und das lesen wir, wenn wir weiterlesen. Von Vers 36 ab. Als sie aber auf dem Weg weiterzogen, kamen sie zu einem Wasser. Und der Kämmerer sprach, siehe, hier ist Wasser. Was hindert mich, getauft zu werden? Da sprach Philippus, wenn du von ganzem Herzen glaubst, so ist es erlaubt. Er antwortete und sprach, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und er ließ den Wagen anhalten und sie stiegen beide in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser heraufgestiegen waren, entrückte der Geist des Herrn den Philippus und der Kämmerer sah ihn nicht mehr, denn er zog voll Freude seines Weges. Also dieser Kämmerer war zum Glauben an den Herrn Jesus Christus gekommen. Er hatte gemerkt, das ist mein Herr und mein Gott. Dem will ich folgen. Diesem Herrn, der sein Leben für mich gelassen hat, der mich so sehr geliebt hat, dass er bereit war, für mich am Kreuz zu sterben. Diesem Herrn will ich in Zukunft angehören. Und offensichtlich hat Philippus ihm auch etwas gesagt von der Taufe. Und die Taufe ist einfach ein Schritt des Gehorsams, ein Schritt des Zeugnisses, wo gläubig gewordene Menschen bezeugen, ich gehöre jetzt nicht mehr mir selbst. Ich gehöre nicht mehr zu dieser Welt, sondern ich gehöre jetzt zu Jesus Christus, dem gestorbenen und auferstandenen Sohn Gottes. Das ist der Sinn der Taufe, dass da eine Zugehörigkeit bezeugt wird, eine neue Loyalität, wenn man so will. Und deswegen ist die Taufe auch etwas, was durchaus Kämpfe auslöst. In einem muslimischen Land können Leute, Muslime, an Jesus Christus glauben und darüber reden. Und sie werden bedrängt manchmal, sie werden angegriffen, aber sie können das tun. Aber in dem Moment, wo sie sich taufen lassen, auf den Namen des Herrn Jesus, da beginnt die Verfolgung. Ja, da wird es ernst. Da spüren die Leute, jetzt hat jemand einen Schnitt gemacht und etwas Neues in seinem Leben begonnen. Das bedeutet Taufe. Ein Zeugnis, ich gehöre nicht mehr mir selbst, ich gehöre jetzt Jesus Christus. Dem, der für mich gestorben ist und der für mich auferstanden ist. Und dafür braucht es Wasser. Und zwar Wasser, in dem man eintauchen kann. Also nicht nur ein paar Tropfen Wasser, sondern das war ein Fluss. Warum denn das? Nun, das Wasser ist in der Bibel oftmals ein Bild von Tod und Gericht. Und untertauchen, das werdet ihr nachher sehen, ja, das ist eigentlich ein Bild des Todes, ein Bild des Sterbens. Und dass man nachher aus dem Wasser wieder aufsteigt, das ist ein Bild der Auferstehung, des neuen Lebens. Und so war das eigentlich immer gemeint. Die biblische Taufe, das ist die Taufe durch Untertauchen, die ein gläubig gewordener Mensch selber an sich vollziehen lässt. Der Wunsch muss von den Menschen ausgehen. Nun, das zeigt, dass manche Dinge, die sich im Lauf der Kirchengeschichte entwickelt haben, nicht unbedingt so mit der Bibel groß etwas zu tun haben. Wenn wir nach der Bibel gehen, dann wird der getauft, der gläubig geworden ist an den Herrn Jesus. Er bezeugt etwas, was in seinem Inneren bereits geschehen ist. Nämlich, dass ich selber mit Christus gestorben bin, meinem alten Leben der Sünde. Und dass ich auferweckt bin zu neuem Leben durch die Auferstehung des Herrn Jesus. Das ist eigentlich auch in diesem Zeugnis der Taufe mit enthalten. Und das bedeutet dann, dass wir bereit sind, nunmehr einem neuen Herrn in unserem Leben zu folgen. Wisst ihr, biblisch gesehen sagt natürlich der unabhängige Mensch, der Gott nicht glaubt und gehorcht, ich bin mein eigener Herr. Und das sagen ja die allermeisten Menschen. Ich will selber entscheiden, was ich tun lasse. In Wirklichkeit, ihr Lieben, ist jeder Mensch fremdgesteuert. Gesteuert durch seine Lüste und Begierden. Gesteuert durch die Sünde und letztlich auch gesteuert durch den Fürsten dieser Welt, durch den Satan, der Menschen zum Bösen anleitet. Und das ist auch das Geheimnis, warum es auf unserer Erde nicht so paradiesisch aussieht, sondern ziemlich elend. Weil die Bibel sagt, diese Welt ist im Bösen, unter der Herrschaft des Bösen. Und deswegen, Taufe bedeutet auch, ich bezeuge, dass ich nunmehr nicht mehr dem Fürsten dieser Welt und nicht mehr meinem Ego folge, sondern Jesus Christus, dem Herrn, meinem Herrn. Und das ist ein Bekenntnis, an anderen Orten kostet es unter Umständen das Leben. Es kostet aber jeden wahren Jünger sein Eigenleben. Und wisst ihr was, das ist etwas Befreiendes, das ist etwas Schönes. Für Menschen, die vielleicht immer gewohnt sind, ihrem Eigenleben zu leben, die denken sich, oh bloß nicht, dass mein Ich dran glauben muss, meine Ego-Herrschaft. Und wenn man diesen Schritt einmal getan hat, dann kann man nur sagen, es ist so befreiend, es ist so etwas Wunderbares, wenn wir von unserem sündhaften, egoistischen Eigenleben loskommen und dem folgen können, der es am besten mit uns meint, der uns liebt, der uns kennt. Und das ist eben auch dieses Zeugnis, das wir jetzt auch von unseren Täuflingen nachher hören wollen. Ich will dem Herrn Jesus nachfolgen. Ihm soll mein Leben gehören. Das ist ein Versprechen, sein Bekenntnis, das will dann ausgelebt werden über die Jahre. Aber es ist ganz wichtig und Gott möchte es, dass am Anfang des Glaubenslebens dieses öffentliche Bekenntnis steht. Und in diesem Sinn wollen wir miteinander auch jetzt dann diese Tauffeier begehen, diese Taufhandlung. Und ich hoffe, Gottes Wort hat uns etwas vermitteln können von dem, was Gott sich dabei gedacht hat, dass dieser Schritt einfach auch für Gläubige ein Schritt ist, den sie tun sollten und auch tun möchten. Danke fürs Zuhören.